Freitag 22.
Aha.
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 Warum die Gesundheitskosten außer Kontrolle sind. Gesundheitskosten 90 Milliarden Franken Marke. Krankes Gesundheitssystem ist eine ärztliche Haltung, welche die Mündigkeit der Patienten respektiert, ein Heilmittel für das kranke Gesundheitssystem? Erste Prämien knacken 10.000 Franken, bald normal? Mit diesen Schlagzielen begrüße ich Sie heute herzlich zu Radio Einfluss, unserem sozialethischen Gespräch. In der Reihe, kurz vor der eidgenössischen Abstimmung vom kommenden Sonntag, reden wir heute über das Thema immer höhere Gesundheitskosten. Ich bin der Thomas Wallimann von Ethik 22 und unser Gast heute ist der Tobias Müller. Er ist Ökonom und Professor am Institut für Gesundheitsökonomie und Gesundheitspolitik von der Berner Fachhochschule. Herzlich willkommen, Tobias.
Guten Abend, Thomas. Ich freue mich sehr, da zu sein.
Ja, ich wollte dich zuerst fragen, wie betrifft dich eigentlich die Frage von der Gesundheitskostenentwicklung persönlich?
Ja, da gibt es zwei Sachen. Also ich glaube, wie die meisten von uns merke ich natürlich auch, was ich monatlich an Krankenkassen zahle. Und die Prämie, die ich zahle, die ist über die letzten paar Jahre ja markant angestiegen. Und das andere ist natürlich in meinem Forschungsalltag, ein Grossteil unserer Zeit verwenden wir auch auf die Frage, ja, warum steigen überhaupt die Gesundheitskosten in unserem System und was könnte man allenfalls besser machen?
Und wenn jetzt deine persönliche Zahlenentwicklung anschaust, wie weit hilft dir jetzt zu verstehen, dass die Prämien teurer werden oder wo schüttelst du auch den Kopf?
Ja, also ich muss sagen, die Kostenentwicklung natürlich, die ist unschön und wir haben das jetzt ja auch gesehen, das kommt sehr darauf an. Je nach Einkommen ist das natürlich mehr oder weniger von dem, was ich im Monat dafür ausgebe. Ich schüttle den Kopf in dieser Prämienentwicklung in diesen Bereich, wo ich ganz klar muss sagen, es werden eben auch Sachen in unserem Gesundheitswesen gemacht, die am Patienten ganz, ganz wenig bringen. Also es gibt viele Behandlungen, die man eigentlich könnte sich sparen. Und gleichwohl zahlen wir all dafür. Das ist der Teil, der eigentlich nicht schön ist.
Und gibt es dort ein Beispiel dafür jetzt aus deiner Forschungstätigkeit?
Ja, genau. Also da gibt es eine ganze Reihe. Also ich bin nicht der Erste, der das jetzt untersucht. Es gibt in der Schweiz auch das Portal Smarter Medicine. Da tun sich Fachgesellschaften zusammenschliessen und dann für ihren Bereich feststellen, was sind Sachen, die unnötigerweise gemacht werden. Und ganz hoch in dieser Liste sind immer Laboruntersuchungen. Und so ein Paradebeispiel sind so die Vitamin-D-Tests, wo man eben bei den Patienten will feststellen, ob ein Vitamin-D-Mangel vorliegt. Der Test kostet sehr viel Geld. Ist unnötig aus Sicht von der allgemeinen inneren Medizin, weil eigentlich wir normale Menschen haben eigentlich genug Vitamin D, wenn wir genug in der Sonne sind. Oder wenn man Verdacht hat auf einen Mangel, dann kann man auch gerade das Vitamin D-Präparat nehmen. Das kostet ein paar Franken. Der Test kostet über 50 Franken.
Und warum wird dieser Test gemacht?
Ja, da gibt es unterschiedliche Theorien, aber also aus der gesundheitsökonomischen Sicht, das, was wir eigentlich anschauen, ist, unter anderem ist natürlich so ein Test auch relativ gut vergütet. Also sowohl Labors, externe Labors, wie auch Praxen, die halt ein internes Labor haben, die verdienen relativ viel Geld an diesen Tests. Also ein Grund, warum die Tests auch häufig gemacht worden sind in der Vergangenheit und bis heute viel gemacht werden, sind sicher finanzielle Anreize in unserem System.
Das ist ja etwas, was man jetzt viel gehört, die Anreizfrage. Wie schaust du das aus deiner Perspektive an? Wo liegen dort, ich sage jetzt mal, die problematischen Seiten?
Ja, finanzielle Anreize sind dann problematisch, vielleicht ein bisschen allgemein gesagt, wenn sie medizinische Entscheidungen dahingehend beeinflussen, dass eben Sachen gemacht werden, die unnötig sind für den Patienten, also gar schädlich. Und da gibt es sehr viele Beispiele. Also der Vitamin-D-Test wäre jetzt eher eine medizinische Leistung, die jetzt eher unnötig ist. Da ist kein direkter Schaden am Patienten. Aber wir haben natürlich auch Bereiche, wo man kann sagen, es werden zum Teil chirurgische Eingriffe gemacht. Es werden vielleicht neue Hüftgelenkersatz bei Patienten gemacht, die einen sehr, sehr kleinen Nutzen haben. Oder sogar ein Risiko haben, weil sie sich unter das Messer legen. Das heisst, dort haben finanzielle Anreize sehr wohl auch Gesundheitskonsequenzen für Patienten. Und sonst sicher einen finanziellen Schaden für uns alle, weil wir zahlen ja letztendlich über unsere Prämien all die Leistungen, die abgerechnet werden.
Das lässt einem ja unter Umständen durchaus zweifeln, ob das Gesundheitswesen wirklich zum Wohl des Patienten aufgestellt ist.
Das ist ein bisschen zynisch. Ich würde jetzt natürlich sagen, am Ende vom Tag, Thomas, haben wir natürlich schon ein sehr, sehr gutes Gesundheitswesen in der Schweiz. Ich glaube, das muss man einfach auch mal ganz klar sagen. Also in der Schweiz, die Schweiz ist eines der Länder, wo Patientinnen, Patienten oder wir als Bürger sehr, sehr alt dürfen werden. Oder? Wir haben jetzt eine Lebenserwartung von 84 Jahren, Frauen sogar noch ein bisschen höher. Eine Diagnose wie Krebs oder Diabetes oder Herzproblem bedeutet eigentlich heutzutage noch lange nicht mehr den sofortigen Tod, weil man medizinisch sehr viel machen kann. Und unser System ist insofern super in dem, weil wir über die Grundversicherung sehr viel von dieser Spitzenmedizin mit inbegriffen haben. Das heisst eigentlich, eine breite Bevölkerung hat bei uns Zugang zu absoluter Spitzenmedizin. Unser System krankt aber eben genau trotzdem an anderen Sachen, wenn ich gesagt habe, an diesen Anreizproblemen. Zum Teil werden Sachen gemacht, nur rein für quasi die finanzielle Entlöhnung. Und das ist unschön, oder? Also dort kann ich auch den Kopf schütteln.
Und woher kommt das? Also gibt es denn, also andersrum gesagt, kann man das denn nicht einfach bremsen?
Ja, da braucht es natürlich auch politischen Willen dazu. Und ich glaube, ein Grundproblem in unserem System ist natürlich, dass wir historisch gewachsene Vergütungssysteme haben. Du musst dir das so vorstellen, wenn du eine Privatpraxis hast, bei uns sagen wir als Grundversorger oder auch als Spezialist, dann kannst du ja im Prinzip aus dem Leistungskatalog, also das ist der TARMED, kannst du eigentlich jede Leistung abrechnen, die du erbringst. Und im Prinzip ist das ein System, wo mehr Leistungen eigentlich dir ein höheres Einkommen verschafft. Also du wirst eigentlich finanziell belohnt, wenn du mehr machst. Und von dort her, ein Grundproblem ist das natürlich, dass momentan sehr viele Leute, ich sage jetzt mal vor allem der Bringer, natürlich auch von dem System profitieren. Weil im Prinzip wäre es ja schon möglich, dass wir unsere Ärztinnen und Ärzte und generell das Gesundheitsfachpersonal anders würden vergüten. Nur der politische Wille fällt da ganz klar im System.
Und aus deiner gesundheitsökonomischen Sicht, wenn du den politischen Willen ansprichst, wieso geht das dort nicht? Andere Sachen gehen ja dann allen auch.
Ja, ich glaube, zum einen haben wir natürlich ein urdemokratisches System, weil selbst die Preise für die medizinischen Leistungen, sei das die ersten 5 Minuten Sprechstunde beim Hausarzt bis zu der Blutentnahme oder jeder Labortest, die werden verhandelt. Und zwar verhandelt zwischen den Leistungserbringer selber, wo ja von diesen Preisen dann profitieren, und der Krankenkasse. Und wir haben es jetzt gesehen eigentlich in den letzten, ja, all 2 Jahre haben wir eigentlich wieder die Debatte, ja, sollen die Preise gesenkt werden? Das wäre ein Weg, wie man dafür sorgen könnte, dass die Kosten ein bisschen weniger zulasten der Prämienzahler fallen. Dort ist es halt einfach häufig so, dass man dort keine Einigkeit findet. Und dann verlässt eine Partei meistens den Tisch. Und dann ist man festgefahren. Und das letzte Mal hat das dazu geführt, dass sogar der Bundesrat eingreifen musste. Also das war im Börse sein Tarifschnitt 2018. Und der hat dann eben dazu geführt, dass zwar insbesondere Maschinenmedizin, also ich rede von Medizinern, die Maschinen verwendet zur Diagnostik und zur Behandlung, also zum Beispiel Radiologen, denen hat man einen tieferen Preis gezahlt für ihre medizinischen Leistungen. Und das hat dann dazu geführt, in den Folgejahren, dass zwar tiefere Preise gezahlt werden von uns im System durch Krankenkassen, aber die haben dann einfach darauf reagiert, indem sie mehr Leistungen erbracht haben. Mhm. Also da sieht man einen markanten Anstieg, zum Beispiel in den Arztbesuchen in den Folgejahren.
Aber ist das so, dass wir vielleicht auch wirtschaftlich falsch denken? Also das heisst, es geht nur ums individuelle Geld verdienen von den Anbietern, aber vielleicht ein bisschen zu wenig über den Tellerrand ausdenkt.
Hey, ich glaube, du sprichst da ein ganz grundsätzliches Problem an, wo eigentlich auch in der aktuellen Debatte, sei das jetzt Kostenbremse oder auch Deckelung von der Prämie, immer wieder ein bisschen untergeht. Und zwar, dass wir ja im Prinzip im Gesundheitswesen übergeordnete Ziele haben. Das ist, ich würde sagen, ganz klar, dass wir die Mittel, die wir von uns allen erheben über Prämie, so einsetzen, dass sie möglichst viel Gesundheit generieren. Also, dass wir eigentlich sagen, wir möchten eine möglichst gute medizinische Versorgung haben mit dem Prämiengeld, das wir alle einzahlen. Auf der anderen Seite hast du aber natürlich den einzelnen Erbringer. Als Privatperson oder eben auch als Arzt, Ärztin oder als Physiotherapeut, der seine Praxis führt. Und die Praxis führt er natürlich eher aus einer betriebswirtschaftlichen Sicht natürlich auch. Und neben dem, dass er einem Patienten hilft, ist noch lange nicht gesagt, dass, wenn er will, ein höheres Einkommen machen, dass das im Einklang ist eigentlich mit dem übergeordneten Ziel vom System. Also wir haben eigentlich das klassische Problem, das wir in der Volkswirtschaft, in der Ökonomie eigentlich überall fast sehen, dass die privaten Interessen nicht zwangsweise dazu führen, dass eigentlich die übergeordneten Ziele von unserem System erreicht werden. Also das erklärt ja auch zum Beispiel, warum dann eben vielleicht der Vitamin-D-Test extra gemacht wird von einer Privatpraxis. Weil für ihn selber lohnt sich der Test abzurechnen. Aber im Sinne des Systems und des Patienten ist das ja allemal nicht.
Aber das würde ja höchstens, dort würde es ja höchstens eine Einschränkung geben, wenn ich als Patient weiss, was sinnvoll ist. Und das ist ja eins von den Problemen, wenn ich krank bin oder wenn es mir nicht gut geht.
Also das ist ein Problem, weil ich meine, wir Ökonomen reden in dem Zusammenhang von asymmetrischer Information. Du hast ja im Prinzip eine ungleiche Beziehung, wenn du bei deinem Arzt bist, bei deiner Ärztin. Du hast eigentlich den Experten und du als Patient bist weitgehend unwissend oder eben nur mangelinformiert. Und du musst dich auch darauf verlassen können, eigentlich, dass der Experte in deinem besten Interesse handelt. Also eigentlich der Wissensvorsprung, wo der Arzt oder die Ärztin hat, sollte ja der nicht ausnützen, um dich auszunehmen. Oder das ist so ein Grundproblem. Das ist quasi wie früher, wenn du in eine neue Stadt gekommen bist und noch vor Google Maps dich in ein Taxi gesetzt hast, dann hast du ja eigentlich schlecht können sagen, ob der Taxifahrer auf dem schnellsten Weg als Experte zum Hotel gefahren ist oder ob er noch eine extra Runde gemacht hat.
Ja.
Oder? Also, und ähnlich verhält sich natürlich im Gesundheitswesen. Und was wir in der Forschung sehen, ist eigentlich eindeutig seit über 30 Jahren. Also immer, wenn man in die Daten schaut, sieht man eigentlich, dass Ärzte und Ärztinnen sehr wohl natürlich sich aufs Patientenwohl bedenken. Also das ist ihnen wichtig. Aber finanzielle Anreize haben einen riesen Einfluss darauf, wie sie ihre medizinischen Entscheidungen fällen. Also es ist eben nicht nur der Patient. Das muss man uns auch bewusst sein.
Also im Bild gesagt, sie fahren schon sehr sicher Auto, aber sie fahren auch ein bisschen weiter, wenn es gerade am Weg anliegt.
Ja, das ist der Nagel auf den Kopf drauf.
Kann man dort etwas dagegen machen? Jetzt aus einer, also über Anreizsteuerung?
Ja, ich meine, es gibt natürlich auch Nachbarländer, die die Vergütung von Ärztinnen und Ärzten anders machen als wir. Also ich sage immer, ein gutes Beispiel sind die Holländer, die haben schon relativ lang mit so Hopfpauschalen angefangen, dass man eigentlich gesagt hat, ja, für Grundversorger, du hast eigentlich für dein Patientengut, weißt du kriegst für jeden Patienten im Jahr einen fixen Betrag, sagen wir 1000 Euro. Und den kommst du auch über, wenn der Patient nie kommt. Also du bist einfach für deinen Patientenstamm, kriegst das. Für Normalpatienten ist das meistens ausreichend, ist das nicht das Problem. Und für alle chronisch kranken Patienten, die du hast, kommst du noch Zuschläge über. Also sagen wir, für den Diabetiker, den du bei dir hast in deinem Patientenpool, kriegst du Zuschläge, dass der zum Beispiel eben auch noch Insulin kann kaufen, zusätzlich Spezialistenbesuche kann machen, dass er allenfalls eben auch Ernährungsberatung bekommt. Und das Bündel eigentlich an zusätzlichen Leistungen, wo du dir kannst einkaufen als Grundversorger, wenn du die Chroniker behandeln willst, die werden auf nationaler Ebene festgelegt. Also das heisst, Fachgesellschaften bestimmen dann eigentlich, was man sich zusätzlich einkaufen kann. Und das ist eben anders als bei uns. Bei uns ist es ja eigentlich so, man geht durch den Urwald oder den Dschungel von Privatpraxen und wird dann immer weitergereicht, zum Beispiel zum Spezialist, und der hat dann zum Teil nicht mal Informationen vom letzten Grundversorger. Und so passiert natürlich auch zum Teil ein Wildwuchs. Also die sind viel, viel besser im sogenannten Disease Management. Und die Vergütungsform hilft dort enorm natürlich.
Das wäre etwas in der Schweiz, wo letztendlich Anbieter und die Krankenkassen und wahrscheinlich die politischen Behörden miteinander müssten aushandeln.
Ja, ich meine, es wäre natürlich ein 180-Grad-Dreieck. Weil ich meine, wir haben jetzt ja gehört, es ist... Im ambulanten Bereich haben wir den TARMED, das ist eben die Einzelleistungsvergütung, die ich davor gesagt habe, dass man eben jede Leistung einzeln abrechnen kann, die man erbringt. Und der TARDOC, der ja sollte kommen, zeitnah, das ist im Prinzip wieder ein Einzelleistungsvergütungssystem. Also im Prinzip haben wir ein bisschen den Zeitpunkt verpasst, auch wenn dort ambulante Pauschalen angedacht sind. Also die Kopfpauschalen, die sind nie zur Debatte gestanden in der Schweiz. Und da gibt es ganz grosse Opposition von den Leistungserbringern natürlich auch. Weil sie ja befürchten natürlich, dass man so deutlich weniger wird verdienen.
Obwohl das eigentlich aus ökonomischer Sicht durchaus Sinn machen würde.
Also ich würde eben sagen, nicht nur aus ökonomischer Sicht, ich glaube auch, das hätte grosse Vorteile für Patienten. Eben weil man dann eigentlich den Anreiz fällt weg, dass man unnötige Sachen macht. Und vor allem hat man auch ein bisschen mehr Koordination eben mit der Behandlung von chronisch kranken Patienten. Also ich glaube, das würde auch im Sinne des Patienten sein und vom System.
Jetzt kann einem ja das ziemlich beunruhigen, wenn man hört, oh, da wird so viel Unnötiges gemacht. Wie gross ist die Zahl? Gibt es da aus deinen Untersuchungen Hinweise darauf, was das ist und wo als ich als Patient besonders vorsichtig muss sein?
Ja, es gibt tatsächlich dort relativ viele Schätzungen, wo alle so in die gleiche Richtung zeigen. Und zwar hat die OECD schon vor etwa 5 Jahren mal eine Schätzung gemacht, dass etwa 20% von allen Gesundheitsausgaben, wo Industrienationen eingeschlossen die Schweiz tätigen werden, die sind unnötig oder zum Teil eben sogar schädlich für den Patienten. Also 20% auf die 90 Milliarden wären ja bei uns 18 Milliarden. Also das heisst, ein erheblicher Batzen geht auf Leistungen drauf, die eigentlich wenig bringen oder so eben sogar schädlich sind. Und wenn man würde wissen wollen als Patient, wo man vielleicht ein bisschen besser muss aufpassen. Ich habe eben gesagt, es gibt die Initiative von allen Ärztefachgesellschaften oder medizinischen Fachgesellschaften, smartermedicine.ch. Dort findet man so Top 5 Listen von Leistungen, wo der Patient und der Arzt sollte in Frage stellen. Und ich habe eben gesagt, ein Bereich, wo sehr viel potenziell Unnötiges gemacht wird, sind bei Laboruntersuchungen. Aber in der Schweiz sind wir auch noch im Rückstand bei Sachen wie: Es werden immer noch viel, viel zu häufig Originalpräparate bei Medikamenten verschrieben, obwohl es Generika gibt. Wir setzen sehr, sehr häufig auch bildgebende Verfahren ein. Wir haben viel Doppelspurigkeit. Ich habe das bei meinem Vater miterlebt, wo einen Hüftgelenkersatz bekommen hat. Und der hat beim Hausarzt am Dienstag einen Bluttest gemacht und am Samstag hat er müssen Nachkontrolle im Spital. Da hat man eigentlich alles gemacht. Das Gleiche mit einem MRI auch. Also man macht dann zeitnah sehr, sehr viele Leistungen, einfach doppelt und dreifach. Natürlich auch, weil das System einem nicht dafür bestraft. Und dort
Ja.
hat eigentlich niemand etwas davon. Jetzt sagen wir mal aus Patientensicht.
Hängt das aber auch damit zusammen, dass die Daten zum Beispiel nicht zentral greifbar sind, also dass man auch dort Schwächen haben?
Ja, da sprichst du gleich einen sehr, sehr wunden Punkt an in unserem System. Ja, wir haben es ja eigentlich immer noch nicht geschafft, dass wir ein digitalisiertes Patientendossier haben, was andere Länder schon in den 90er Jahren angefangen haben, wie Dänemark. Also bei uns ist es halt immer noch so, der Wildwuchs heisst eben nicht nur, dass die einzelnen Praxen sehr viel Diskretion haben in den medizinischen Entscheidungen, wie sie den Patienten behandelt, sondern eben auch, wie die Information im System transferiert wird und erfasst wird. Also wir haben ja immer noch nicht, wenn man in ein Spital eintritt, automatisch die Überweisung von der Information vom Grundversorger oder vom Spezialist. Das muss man immer wieder nachtelefonieren und dem nachlaufen. Und das ist sicher ein Grund, weil die Information nicht um ist, macht man halt zum Teil einen Test oder ein bildgebendes Verfahren nochmal, weil einfach das nicht um ist, oder?
Jetzt hört man ja viel von Leuten, die in der Pflege arbeiten, vor allem auch, dass sie ja immer mehr Büroarbeit machen müssen, hinter dem Computer sitzen, Daten müssen aufnehmen und eingeben. Gibt es aus einer gesundheitsökonomischen Sicht Untersuchungen oder auch Hinweise, wie viel von der eigentlichen Pflegearbeit da verloren geht und wie viele Kosten das unter Umständen auch zusätzlich verursacht?
Da überfragst du mich jetzt, muss ich ehrlich sagen. Ich wüsste jetzt auch nichts konkret von Schätzungen. Was aber klar ist, also ich glaube, das ist so der Grundtenor, das sagen sowohl Pflegende wie eben auch Grundversorger und andere Ärzte, dass sie natürlich doch noch einen rechten hohen administrativen Aufwand haben, weil sie dann ja während dem Tag dann sie Patienten behandeln, diagnostizieren und irgendeinmal muss das ja noch abgerechnet werden, weil sonst kommt da kein Franken rein von der Krankenkasse. Es muss ja alles erfasst sein.
Ja, weil mich dünkt das ja, oder sonst in der Unternehmenswelt ist ja beispielsweise auch das Anstellen von neuen Leuten. Also weißt, wenn du eine hohe Fluktuation hast, das sind ja immer Kosten, die anfallen. Und wie weit das auch im Gesundheitswesen langsam ein Problem wird, weil die Leute nicht lange bleiben, weil es einfach strenge Arbeit ist. Gibt es da Hinweise?
Ja, also das könnten wahrscheinlich meine Kolleginnen und Kollegen von der Pflege oder Berner Fachschule noch besser beantworten. Aber was ich dort immer mitbekomme, ist natürlich schon das. Gerade in der Pflege gibt es enorm hohe Fluktuationen. Also es gibt viele Leute, die eben sogar einen Bachelor gemacht haben in Pflege ein paar Jahre drauf geschafft haben, aber merken eigentlich, hey, der ganze Stress, die unregelmäßigen Arbeitszeiten, die relativ tiefe Vergütung, also jetzt im Schweizer Vergleich, das sind alles Faktoren, wo man sich die Leute nicht im Job halten. Und dann laufen wir in die Probleme rein, die wir jetzt ja immer wieder sagen oder immer wieder hören, auch medial. Ja, da haben wir zum Teil auch einen Notstand, oder? Wir haben zu wenig Pflegende. Vor allem in den Alten- und Pflegeheimen ist das natürlich heute schon prekär.
Weil das andere ist, was mir auch viel gehört, es sind ja eigentlich zwei Player, die immer wieder so genannt werden. Das sind Spitäler und das sind Krankenkassen. Wenn man jetzt die Kostensteigerungen anschaut, was für eine Rolle spielen die Player dort und was könnten die machen?
Ja, ich meine, bei den Spitälern habe ich, glaube ich, das Problem, dass wir in der Schweiz schon ein strukturelles Problem haben. Oder wir sind jetzt momentan über den Daumen bei 280 Spitäler in der Schweiz, inklusive auch psychiatrische Kliniken. Und das Problem ist natürlich, dass oftmals die Spitalplanung bereits an der Kantonsgrenze aufhört. Also, ich meine, ich glaube, ein grosses Problem ist, im System ist natürlich auch, dass wir den kantönlichen Geist natürlich haben und durch das ein sehr kostenintensives Netz von Spitälern gemacht haben. Also eine Konzentration würde dort natürlich enorme Effizienzgewinne mit sich ziehen. Ich glaube, in Form von besserer Behandlungsqualität, aber auch von tieferen Kosten. Also ich glaube, dort ist ein Riesenproblem. Das Zweite ist, was du angesprochen hast, sind Krankenkassen. Krankenkassen haben ein bisschen den Nachteil, dass sie eigentlich erst nachvollziehen können. Also erst nachdem behandelt worden ist, kommen sie die Rechnung über und sehen, was passiert ist. Und erst in dem Moment können sie eigentlich zurückkommen und sagen, hey, wartet mal, ist das wirklich nötig gewesen? Jetzt ist es aber im heutigen System so, dass eigentlich nur bei ganz extremen Ausreißer, also Leistungserbringer mit sehr, sehr hohen Kosten, die über 30% über dem Durchschnitt liegen, erst dort wird eigentlich systematisch eingeschritten. Aber alle anderen, die lässt man eigentlich unter dem Radar fliegen.
Also das heisst, da gibt's, man weiss es zwar, aber es sind wie ein Stück weit gesehen, systemisch sind einem wie die Hände gebunden. Auf der einen Seite wahrscheinlich die Rolle, die man hat als Krankenkasse und auf der anderen Seite föderalen System, wo wir drin sind im Gesundheitswesen.
Ja, das würde ich wirklich so unterschreiben. Ich glaube, wir haben das enorm ausbaute Gesundheitswesen, eben, wo auch sehr hohe Qualität liefert. Aber auch darum, weil natürlich wir alles auf kantonaler Ebene planen und Investitionen werden dort tätigt. Und wir wissen ja, die Kantone zahlen ja noch die Hälfte von der Spitalrechnung, sogar noch mehr. Also dort werden eben zum Teil auch defizitäre Spitäler einfach weiter am Leben behalten. Oder? Wenn wir die untergehen, das wäre klar. Dann hätten wir viel, viel weniger Spitäler in der Schweiz.
Ja. Jetzt, du hast am Anfang eigentlich gesagt, oder? Es hängt irgendetwas an dem Business Mindset, also wie man eigentlich als, wenn man Anbieter ist, denkt man wie als Unternehmer, also das muss man ja. Und was müsste sich an dem Mindset ändern, damit jetzt auch die volkswirtschaftliche Sicht stärker reinkommt?
Ja, also ich würde sagen, dass man einem Gesundheitswesen von fast jedem Spital verlangt, dass die einen Profit erzielen. Also das ist ja eigentlich unser Grundkonzept. Selbst Kantonsspitäler haben meistens ein Profitziel. Das führt eben zu sehr, sehr vielen unschönen Auswüchsen. Wie wir gesagt haben, die Überversorgung, es werden eben auch ineffiziente Spitäler im Markt behalten. Ich glaube, in dem Fall wäre jetzt natürlich eine Abkehr von der Profitorientierung eben doch sehr wohl im Sinne des ganzen Systems.
Und was dann gäbe es den Druck nicht. Der fragt sich, an was müsste sich denn das orientieren? Also was wäre denn der oberste Orientierungspunkt für einen Spitaldirektor, wenn es nicht mehr der Gewinn ist?
Ja, wenn es nicht mehr der Gewinn ist, dann müssen wir eigentlich, ich meine, im Prinzip wären wir ja ein Gesundheitswesen, das sich am Patientenwohl ausrichtet. Und natürlich können wir die Kosten nicht ganz außer Sicht lassen, oder? Das ist quasi der ökonomische Teil in mir. Aber am Ende vom Tag wären wir ja eigentlich ein System, wo weder Patienten überversorgt werden, wie was wir vorher gesagt haben, dass sie irgendwelche Tests gemacht werden, die nötig sind oder sie gar unter das Messer kommen. Nur, dass sie unterversorgt sind. Eigentlich, was wir als System wollen, ist ja eigentlich, es ist ein Gesundheitswesen, das nur im Sinne des Patienten handelt, unter Berücksichtigung der Ressourcen, die wir zur Verfügung haben.
Das heisst, ich muss mir als Spitaldirektor, ich nehme jetzt das einfach als Beispiel, mehr können vorstellen, was ist das Wohl vom Patienten, wo Wobei, da gibt es ja auch immer die Möglichkeit, dass nie genug ist, oder?
Ja, das ist sicher so. Ich meine, es ist vielleicht jetzt eine zu einseitige Darstellung, nur zu sagen, dass die Leistungserbringer daran schuld sind, dass wir die unnötigen Leistungen im System haben. Das wäre zu einfach. Es gibt sehr wohl Patienten, die natürlich so lange zu unterschiedlichen Leistungserbringern gehen, bis sie das MRI auch noch bekommen haben. Also das gibt es schon. Empirisch ist aber ganz klar, also wenn man die Krankenkassendaten schaut, der Typ von Patienten, der ist relativ selten. Also die haben zwar eine Rolle, aber das ist nicht das Hauptproblem.
Aber es geht mehr über die Anreizsteuerungen und so grundsätzliche Strukturen, die sich entwickelt haben über lange Zeit.
Absolut, das würde ich so unterschreiben. Ich würde sagen, die zwei grossen Hauptprobleme sind wirklich die kostenintensive Struktur, wo man jetzt historisch so gewachsen ist und der Kantönligeist nicht hilft, das zu zerbrechen. Und das andere sind zum Teil eben die Fehlanreize in der Vergütung von Leistungserbringer, aber eben auch die Anreize auf der Patientenseite zum Teil.
Jetzt hofft man ja immer wieder, es gäbe einfache Mittel, um die Problematik zu lösen. Wie siehst du das?
Ja, ich glaube, auch wenn man über die Schweizer Grenzen ausschaut, ich meine, das ist ja nicht das Schweizer Problem. Also, wenn man rund um den Globus schaut, zumindest auch in allen entwickelten Ländern, sehen wir, dass Gesundheitskosten seit dem Zweiten Weltkrieg eigentlich durch die Decke gehen. Also, Gesundheitskosten sind in allen Ländern stärker gestiegen als die Einkommen. Und durch das geben wir immer mehr Geld, 1% für unser Einkommen, für das Gesundheitswesen aus. Und das ist zum weiten oder grossen Teil auch am medizinischen Fortschritt geschuldet. Ich glaube, gegen das hat niemand von uns etwas, weil wir können halt immer mehr machen, wenn wir krank werden. Aber gleichwohl, es gibt, also was ich eigentlich muss sagen, ist, es gibt sicher kein Zaubermittel, aber wir könnten dennoch Sachen besser machen. Also wie gesagt, bessere Anreize im System würden helfen. Ich glaube auch, dass man würde Kantone zwingen, überkantonal zusammenzuarbeiten. Das müsste dann halt eine Koordination geben auf nationaler Ebene. Und ein Faktor, den man auch wieder vergessen, oder immer wieder vergessen wird in dieser Diskussion, ist, wir haben auch enorm wenig Transparenz in unserem System. Also wer sind denn die guten Anbieter, wer sind die schlechten? Also als Patient hast du eigentlich sehr, sehr wenig Informationen über das.
Das macht es natürlich in einem asymmetrischen System, wie du gesagt hast, besonders schwierig. Und ich wollte ja gesund werden, das heisst, ich bin ja doppelt genau. Als Patient in einer schwachen Position, weil mit Kopfweh, den noch alle die Fragen stellen, ist ja dann sehr streng.
Ja, genau. Nein, genau.
Das kommt noch dazu. Analog, es geht langsam gegen die siebte. Meine letzte Frage, was sollen wir im Kopf behalten? Was dürfen wir nicht vergessen, wenn wir mit Kosten im Gesundheitswesen konfrontiert sind, wenn wir über das nachdenken?
Ich würde mir wünschen, dass ihr mitnehmt, dass wir ein sehr gutes Gesundheitswesen haben im internationalen Vergleich. Hohe Lebenserwartung, man kann sehr viel machen, wenn man krank wird. Gleichwohl haben wir auch einen nicht zu vergessenden Teil an Kosten in unserem System, eben die 20%, die auf unnötige Leistungen zurückzuführen sind. Und ich glaube, dort gilt es in Zukunft einzugreifen. Also, dort gibt es verschiedene Möglichkeiten über Anreiz und eben über das Neudenken von unserer aufgeblähten Struktur. Ich glaube, das wäre mir wichtig, dass das in der gesundheitspolitischen Debatte in Zukunft mehr Beachtung würde finden. Ja.
Danke vielmals, Tobias Müller, Gesundheitsökonom an der Berner Fachhochschule, für deine Gedanken. Ich glaube, ja, ich nehme mit, man muss mehr nachdenken, durchaus auch mehr kritische Fragen stellen. Und vielleicht dann gleich politisch da und dort noch einmal probieren, einen Nagel einzuschlagen. Vielen Dank euch allen fürs Zuhören heute Abend. Wir treffen uns wieder heute in einer Woche am Mittwoch, 5. Juni, auch wieder am 12. Juni dann, vom 6:30 bis 7. Im Vorfeld, ein paar Tage vor der Friedenskonferenz zur Ukraine auf dem Bürgerstock, reden wir dort mit dem Roland Gröbli. Er ist Spezialist für Geschichte und das Leben und Wirkungen vom Bruder Klaus. Man redet über, was könnte Bruder Klaus echt heute den Leuten sagen. 1481 hat er die Stanz, ganz in der Nähe vom Bürgerstock, für Frieden gesorgt. Könnte das heute auch? Wenn Sie Interesse haben, dabei sind, würde es mich freuen. Sagen Sie es weiter. Auch sonst, wenn Sie eine Idee haben, was man könnte thematisieren, Sie dürfen sich immer bei uns melden. Einmal mehr ist es uns gegangen wie am Sokrates, wo jeweils gesagt hat, wenn er mit den Leuten in Athen geredet hat. Es war gut gewesen, dass wir miteinander diskutiert haben. Wir haben lange nicht alle Antworten gefunden. Darum treffen wir uns wieder und diskutieren weiter. Herzlichen Dank fürs Zuhören, noch einen schönen Abend und auch dir herzlichen Dank, Tobias Müller.
Vielen herzlichen Dank, ich bin sehr gerne da gewesen.
Ja, und dann ist das Gespräch noch ein bisschen weitergegangen.
Mich bewegt noch die Frage, die mit dem Mindset, oder? Also, wie verändert man das Denken, wo jetzt jahrzehntelang eben in das, oder so fast seit Adam Smith in die Richtung läuft, genau. Wenn ich meinen Profit optimiere, wenn ich für mich schaue, ist das am Schluss gut für alle. Und das zeigt sich offensichtlich, dass das nicht der Fall ist.
Hey, ich würde dir da absolut recht geben. Ich glaube, es gibt zwar Beispiele, wo man das Argument immer noch heute machen kann. Also, meine, Adam Smith hat ja früh argumentiert mit dem Argument, eben, wenn der Bäcker am Morgen um 5 Uhr aufsteht und möglichst viel Brötchen backt, um die nachher zu verkaufen, um eben einen höheren Profit zu machen, dann ist das im Interesse von ihm, aber auch von mir als Konsument, der am Morgen ein frisches Brötchen bekommt. Das ist ja quasi die Grundphilosophie, oder, wo aus dem rausgekommen ist. Ich glaube aber, es gibt x Bereiche, und da ist das Gesundheitswesen nur einer davon, wo eben genau die Profitorientierung zu sehr, sehr unschönen Auswüchsen führt. Also ich meine, wir haben ja die ganze Problematik mit der Überfischung von dem Meer. Ich meine, für den Einzelfischer ist es optimal, mehr Fisch rauszuziehen, aber für das System als Ganzes ist das natürlich enorm schädlich, weil am Schluss dezimieren wir die Bestände, das Gleiche mit dem Regenwald, mit der Verschmutzung, oder? Ich meine, aus Firmensicht ist es optimal, Kosten tief zu behalten, weil so der Profit höher ist. Aber tiefere Kosten kann eben unter anderem bedeuten, dass man miserable Löhne zahlt den Leuten. Oder dass man gar Sachen macht, wie dass man die Luft verschmutzt oder Wasser verschmutzt, weil halt die Filtersysteme teuer sind. Also ich glaube, Profitmaximierung als das höchste aller Maxime muss man sehr wohl kritisch betrachten. Und es gibt so viele Beispiele, wo das eben auch negative Effekte hat.
Hast du den Eindruck, also jetzt aus deiner Lehrtätigkeit, wird das langsam bewusst auch in der ökonomischen Lehre oder sind immer noch wenige, die das so sehen?
Ich glaube, es ist ein bisschen so, dass halt der Grundtenor immer noch ist, man lernt die klassische Mikroökonomie im ersten Jahr und dort ist natürlich das Standardverhalten für Firmen, ist Profitmaximierung, der Konsument maximiert seinen Nutzen, das ist so quasi das Grundmodell und das wird dann eigentlich in ganz wenigen Vorlesungen in der Folge dekonstruiert, aber was immerhin, ich glaube, viel mehr gemacht wird als noch vor 40 Jahren, in den 80er, 90er Jahren, wir reden aber auch stark über Marktversagen. Also das hat schon Einhalt gewonnen in der Ökonomie, dass man eben auch sagt, die ganze Frage mit externen Effekten, also eben Verschmutzung, Überfischung und so weiter, das kommt man schon recht früh mit über in der Ökonomie. Ich glaube, mehr im Politischen hat das noch nie so Eingang gefunden. Ich glaube, immer noch auf der bürgerlichen Seite wird häufig enorm im Rahmen von dem Homo-Economicus-Modell argumentiert und eben, dass Profitmaximierung sowieso zum Besten ist aller.
Ja, und das natürlich dann im Gesundheitswesen jetzt sichtbar wird, dass das eben nicht zum Besten ist für alle am Schluss, also vor allem fürs Portemonnaie,
ja, genau.
Oder?
Ja. Also für das Portemonnaie und sogar für den Patienten, wenn du einen Eingriff gemacht hast, der nicht nötig gewesen wäre. Oder ich meine, ein schönes Beispiel, was wir jetzt vorher noch nicht angesprochen haben, ist natürlich auch, dass man allenfalls Tests macht auf Brustkrebs oder andere Krebsarten und dann kommst du ein falsch positives Ergebnis über, weil übertestet worden ist. Und dann musst du zuerst einmal als Patient damit umgehen, weil du hast Diagnose Krebs, oder?
Ja, das also falsch positiv heisst, es wird mir eine Krebsdiagnose gestellt, aber genau, es ist eigentlich gar keine.
Oder? Genau, also der Test hat quasi falsch angezeigt. Und da werden unter Umständen schon erste Schritte gemacht, oder, dass man vielleicht mit einer Chemotherapie dann startet und, und. Also das heisst, die ganze Überversorgung, gerade wenn sie aufgrund von monetären Überlegungen ist, kann natürlich sehr, sehr unschöne Früchte tragen.
Wie weit spielt denn eine Rolle? Weißt du, Gesundheit gehört ja wirklich zu den höchsten Gütern jetzt in unserem Alltag.
Genau.
Also für das gehen wir ja eigentlich, da machen wir fast alles, oder? Wie weit spielt auch das eine Rolle? Also, dass das die Steigerungsmechanismen noch fast verstärkt?
Ja, ich glaube, ich meine, also du redest so ein bisschen über den ersten Hauptsatz aus der Gesundheitsökonomie. Das ist so der, dass man sagt, je höher unser Einkommen ist, desto mehr wollen wir ausgeben für Gesundheit. Man sagt so quasi, Gesundheit ist eben ein Luxusgut und darum sind wir eben auch bereit, immer überproportional oder überdurchschnittlich viel dafür auszugeben. Also das spielt sicher mit rein. Ich meine, wir sehen das jetzt ja auch beim aktuellen Wahlkampf. Ich meine, das Kind, das dort krümmt, auf der Bank liegt und quasi nicht versorgt wird, das will dann doch niemand sehen, oder? Wir beklagen uns zwar jedes Jahr über die immer steigenden Prämien, aber natürlich Abstriche einzunehmen bei der Behandlungsqualität will auch niemand. Also ich glaube, das ist ein bisschen paradox.
Ja, also wir haben da schon auch also sich widersprechende, relativ fundamentale Ideal, wenn ich das anschaue, wo
würde ich schon sagen, ja.
Rendite, Gesundheit, Volks, also ich sage jetzt mal, das Gesamtwohl, das zieht alles aneinander.
Ja, absolut. Also eben, ich glaube, am Ende vom Tag bin ich dann doch noch der Ökonom und muss sagen, ja, also jetzt gerade bei einem Sozialversicherungssystem, wie ein Krankenkasse halt ist, zahlen wir alle ja als Bürger auf Zwang raus seit 96. Und das finde ich absolut super, wie das ist. Die Prämien, oder? Und dann gibt es schon Verantwortung vom System, dass das Geld, das wir alle einzahlen, auch dort eingesetzt wird, dass möglichst Gesundheit generiert wird und nicht etwa, dass ein Leistungsbringer einfach höheres Einkommen generieren kann. Also ich glaube, das ist schon noch ein wichtiges Grundprinzip für mich.
Ja, ja. Wo eigentlich würde heissen, dass wir als Prämien- und Steuerzahlende, weil das sind ja die grossen Finanzierer vom Gesundheitssystem, an und für sich noch eine Spur engagierter müsste oder kritischer müsste sein, was mit dem Geld passiert.
Ja, absolut. Also ich glaube, Diskussionen verirren sich ja dann häufig auch irgendwie. Irgendjemand muss der Sündenbock sein, die Leistungserbringerseite sagt eigentlich immer, ja, das sind die Patienten, die einfach unendliche Ansprüche haben. Also ich habe das jetzt x-mal gelesen in der Zeitung. Und ich glaube, Patientenperspektive ist immer noch zu schwach vertreten in dem ganzen Diskurs. Also ich glaube, am Schluss, wir haben sehr, sehr starke Lobbys auf der Seite von den Erbringer, seien das Spitäler oder die Ärzte. Und Krankenkassen sind dann halt doch immer noch in der Unterzahl. Oder die müssen ja im Prinzip eigentlich auch die Patientenseite stärker vertreten.
Ja, ich kann gerade sagen, Krankenkassen haben ja auch bei den Patienten sehr ambivalente Rollen, oder?
Also, ja, absolut.
Wir sehen sie natürlich auch als Unternehmen, wo zum Teil, gerade wenn man an Cheflöhne denkt, wo man dann plötzlich das Gefühl hat, ja, machen sich die wirklich für mich stark oder nicht nur für sich selber, oder?
Ja, das spielt absolut mit ihnen. Gleichwohl sind sie natürlich eigentlich an einer mächtigen Position im System, weil sie bekommen ja am Schluss die Rechnungen von der Ärztinnen und Ärzten und müssen entscheiden, was wird zahlt, was wird nicht zahlt. Sie sind wahrscheinlich in der Vergangenheit einfach zu lasch gewesen, kann man sagen. Also ich glaube, da könnte sich auch etwas tun in Zukunft, dass man auch ein bisschen mehr von diesen Daten Gebrauch macht. Ich meine, die Krankenkassen hocken auf einem Reichtum an Daten. Meine, die sehen ja jede einzelne Leistung, die jedem Patienten erbracht worden ist. Also im Prinzip gibt es auch in Zukunft, würde ich sagen, und in dem Bereich machen wir jetzt schon länger Forschung, auch Möglichkeiten, wenn man in diesen Daten vielleicht eben auch Fälle identifizieren kann, wo man mal hätte können sagen, hey, das wäre jetzt wirklich nicht nötig gewesen, das dürfen wir auch nicht vergüten. Ich meine, das würde natürlich sehr viel Druck machen.
Ja, ja. Also das heisst, wir müssen uns gute Gedanken machen, welchen Hebel brauchen wir politisch oder auch als Bürgerinnen oder als Krankenkasse.
Ja, absolut. Ich sage jetzt mal
Mitglieder, wie man das sichtbar macht, das stimmt.
Und ich glaube, das andere ist noch so ein bisschen die ganze Geschichte mit den Spitälern. Also, ich habe ja vorher gesagt, wir haben hier rund 280 Spitäler in der Schweiz und eben die Spitalplanung hört von den Kantonsgrenzen auf meistens. Ich meine, ein Punkt, warum wir uns als Patienten auch noch stärker sollten machen für mehr Konzentration, also grössere Spitäler, vielleicht Versorgungsregionen, ist natürlich auch, dass grössere Spitäler höhere Fallzahlen haben und das ist eigentlich wie in jedem Job. Also wenn ein Chirurg einen Eingriff häufiger macht, wird er besser. Also da gibt es sehr viel Evidenz, dass dort auch Lernkurven rum sind und die besser werden. Und eigentlich sollten wir auch als Patienten sollten wir etwas gegen die Kleinteiligkeit haben. Weil es gibt auch Spitäler, die enorm kleine Fallzahlen haben. Und da gibt es auch sehr viel mehr Probleme bei diesen Operationen. Ja. Also ich glaube, am Schluss schneiden wir uns da ins eigene Fleisch.
Also das heisst, nicht nur über einen Schatten, sondern auch über Kantonsgrenzen gumpen.
Ja, absolut.
Denken, oder? Was wir ja in anderen Fällen interessanterweise problemlos tun, oder? Das ist ja durchaus spannend auch zu sehen.
Genau.
Mal. Hey Tobias, danke vielmals für das Gespräch.
Ebenfalls. Hat mich sehr gefreut.
Ich wünsche dir einen schönen Abend, alles Gute. Und auch
danke.
Danke fürs Zuhören, alle, die dabei waren. Ethik 22.
Aha!